Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich wünsche euch auch Gottes Segen für diesen Gottesdienst, darüber hinaus für diesen ganzen Sabbattag, soweit wir uns noch nicht persönlich haben begrüßen können. Gottes Segen euch allen. Ich möchte euch einladen, dass wir mal ganz weit zurückgehen in die Zeit unserer Kindheit. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass euch vielleicht durch Erzählung oder auch in der Schule, im Lesebuch, euch immer wieder mal davon berichtet wurde, dass es irgendwo ein Schlaraffenland gäbe. Da müsse man sich durch einen Berg aus Hirselbrei hindurch knabbern und dort angekommen, flögen einem die gebratenen Tauben in den Mund. Und in den Bächen würde Milch und Honig fließen. Das klingt ja schon fast biblisch. Milch und Honig kommt uns irgendwie bekannt vor. Aber das alles kann man nachlesen im Lexikon, dass es dort auch im Schlaraffenland so sein sollte. Nicht nur Kinder träumen von einer besseren Welt, wo alles einfacher ist, unkomplizierter, alles schön. Auch Erwachsene träumen von dieser besseren Welt. Nur Erwachsene nennen das anders. Viele von euch kommen ja aus Ostgebieten. Dort gab es dieses Programm des Kommunismus, Marxismus, Leninismus, Sozialismus. Auch mit dem Fernziel einer besseren Welt, dass alles mal besser sei. Wenn es dann diese Ausbeuter und die Ausgebeuteten nicht mehr gäbe, dann ist doch alles wieder okay. Und die Leute, die dieses Programm dem Volk vermitteln wollten, haben geträumt von einer klassenlosen Gesellschaft. Und zwar haben die gesagt, diese bessere Welt, die wollen wir hier und jetzt schon haben. Nicht erst später. Wie die Christen oftmals vertröstet haben, später, später im Jenseits, hier und jetzt schon in diesem Leben wollen wir die bessere Welt haben. War es nicht so? Ja? Bitteschön. So haben wir geträumt und geträumt. Und ich frage euch jetzt, woher kommt eigentlich diese Sehnsucht in uns Menschen, dass wir von einer besseren Welt träumen? Da muss es doch was Besseres geben. Ein Leben, eine Welt ohne Nöte, ohne Probleme, ohne Krankheit, ohne Tod, ohne sonst was alles, was das Leben manchmal so beeinträchtigt. Woher kommt diese Sehnsucht eigentlich? Habt ihr da eine Idee? Ich lade euch ein, dass wir schon mal aufschlagen. Und wenn ich euch sage, im Buch des Predigers, dann sagt ihr, da gibt es doch so eine Stelle, die uns da die Antwort darauf gibt. Schlagt bitte mal mit auf, im Buch des Predigers, Kapitel 3, Hiobsalter der Sprüche, Prediger, so geht die Reihenfolge. Und dort lesen wir den Vers 11, 3, Vers 11 im Buch des Predigers. Also Gott, von Gott ist hier die Rede. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, damit ist die Schöpfung gemeint. Auch hat er, also Gott, die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Hier haben wir die Antwort, woher diese Sehnsucht, dieses Verlangen nach einer vollkommenen, nach einer besseren Welt gibt. Gott hat diese Sehnsucht in unser Herz gelegt. Deswegen träumen wir auch heute und jetzt schon von dieser besseren Welt. Und uns ist auch vergönnt durch den Apostel Johannes gewissermaßen wie durch ein Schlüsselloch hindurch schon mal hineinzuspitzeln in diese neue Welt Gottes. Denkt an Offenbarung 21, Offenbarung 22, wo vom neuen Himmel, von der neuen Erde die Rede ist und dort ansatzweise die Herrlichkeit dieser neuen Welt mit Worten beschrieben wird, die uns jetzt und hier schon Trost geben können. Kein Tod mehr, kein Leid, kein Geschrei mehr, keine Sünde, kein Satan, nichts Böses, nichts Schlechtes mehr. Im Gegenteil, alles herrlich wird sein. Die heilige Stadt Jerusalem ist dort schon zu erkennen. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht ist gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Nur dort wird unsere Sehnsucht gestillt werden. Nur dort werden unsere Träume in Erfüllung gehen. Derjenige, der uns dieses herrliche Ziel vor Augen malt und in der Offenbarung schon beschreiben lässt durch Johannes, Jesus Christus, der zeigt uns nicht nur dieses herrliche Ziel, was es zu erreichen gilt durch den Glauben an ihn, der zeigt uns auch den Weg dorthin. Denn was nützt uns ein herrliches Ziel, wenn wir nicht wissen, wie wir dorthin kommen, oder? Dann wäre alles umsonst. Aber Jesus sagt uns, dass er der Weg ist. Ich bin der Weg. Johannes 14, Vers 6, kennt ihr alle auswendig. Ich bin der Weg, und zwar der alleinige Weg. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich gibt nur einen Weg dorthin. Und Jesus sagt auch, ich bin das Licht für euch. Johannes 8, Vers 12. Wenn es unterwegs mal dunkel werden sollte und ihr nicht mehr so richtig wisst, wie geht es denn weiter, was ist denn der nächste Schritt? Kennt ihr alle solche Erfahrungen? Kennen wir alle aus Erfahrung, dass es im Glaubensleben auch mal solche Zeiten gibt. Wie hat David bekannt im Psalm 23, und ob ich schon wandere im Finstental? Jesus sagt, ich bin für euch das Licht. Ich gebe euch zumindest immer so viel Licht und Erkenntnis und Einsicht, dass ihr schon mal immer den nächsten Schritt erkennen könnt. Mehr brauchen wir doch nicht. Ich weiß auch nicht, was noch alles an Lebensweg für mich offen steht. Aber es genügt, wenn ich den nächsten Schritt erkenne. Jesus sagt auch, ich bin der gute Hirte für euch. Johannes 10, Vers 11. Der gute Hirte, das meint, dass ich euch auf dem Weg dorthin, solange ihr unterwegs seid, euch auch versorgen werde, so wie ein guter Hirte seine Schafherde betreut und begleitet und versorgt und er schon immer wieder auch mal Ausschau hält, wenn die eine Wiese abgegrast ist, wo kann ich meine Schafherde weiterhin führen? Wo ist die nächste Wiese? Wo gibt es auch was zu trinken? Wo ist ein Bach, ein Fluss in der Nähe? Jesus sagt, ich bin wie ein guter Hirte, ich betreue euch, ich versorge euch, dass niemand umkommt unterwegs, niemand verhungern, verdürsten muss. Jesus sagt auch, ich bin die Tür, Johannes 10, Vers 9. Wenn wir auch mal dort angekommen sein werden und bildlich gesprochen, wir stehen wie jetzt vor der Mauer des neuen Jerusalems, dann sagt Jesus, es gibt nur einen Zugang, ich bin die Tür. Es gibt keine 5, 10, 20, ich bin die einzige Tür zu dieser Herrlichkeit Gottes. Und immer wieder gibt es Menschen, die für sich ein für alle Mal diesen Entschluss gefasst haben und beschlossen haben, dort möchte ich mal dabei sein. Das ist meine Bestimmung für uns Menschen überhaupt. Das ist die Bestimmung des Menschen schlechthin, wieder zurückzukommen, wo der Mensch hergekommen ist. Wir kamen alle, Adam und Eva, als Anfang vom Paradies und zum neu wiederhergestellten Paradies soll es zurückgehen. Und diese Menschen werden in der Bibel genannt Jünger Jesu. Sie werden auch Christen genannt, weil sie an Christus glauben. Sie werden auch genannt Nachfolger Jesu, weil sie dem Herrn nachfolgen, weil sie schon unterwegs sind, dorthin zu diesem Ziel. Sie sind schon unterwegs. Sie haben sich auf den Weg gemacht, dorthin ins Reich Gottes. Und ich denke, dass ihr alle dazugehört. Sonst wäre nicht hier, oder? Aber Jesus warnt seine Nachfolger. Matthäus 24, Da spricht Jesus dreimal wovon? Von all den anderen Zeichen spricht er nur einmal. Erdbeben und Katastrophen und Kriege und noch was, lauter schlimme Sachen. Eine gute Sache ist auch dabei, dass das Evangelium auch am Ende verkündigt werden wird für alle Menschen weltweit, zu einem Zeugnis für alle Völker. Dann erst wird das Ende kommen. Diese Zeichen der Zeit nur einmal erwähnt. Dreimal spricht Jesus wovon? Dreimal warnt er seine Nachfolger, lasst euch nicht verführen. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Da kommen welche, das sind unterwegs falsche Streckenposten. Da müsst ihr aufpassen, dass euch nicht jemand in die Irre führt. Unterwegs heißt es, Leute, seid wachsam. In einer modernen Übersetzung ist es so wiedergegeben, da werden so einige ankommen und den großen Helden markieren. Sie werden sich sogar als Superstars und Retter der Erde ausgeben. Die werden sogar voll die derben Wunder machen. Sie werden auch versuchen, die Auserwählten von Gott auszutricksen und hinters Licht zu führen. Jesus sagt es ein bisschen anders, ihr kennt es nach der Luther-Ausgabe. Sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Da heißt es, Leute, passt auf. Unterwegs gibt es falsche Streckenposten. Dreimal erwähnt Jesus diesen Gedanken der Verführung. Und da sind die Nachfolger Jesu auch dankbar, dass sie von Jesus darauf aufmerksam gemacht wurden. Denn auf einmal heißt es unterwegs, als sie auf ihre Pilgerschaft unterwegs sind, kommt auf einmal ein Hinweis, ein Schild, Umleitung. Umleitung. Und unten klein eingedruckt, über Rom. Umleitung. Über Rom. Nanu, denkt sich unsere Pilgerschar aus Bamberg, die auch unterwegs ist. Was soll das heißen? Und sie machen jetzt erstmal Rast, weil sie schon lange unterwegs sind, gönnen sich wieder mal eine Pause und stellen fest, dass dort aus der Richtung, wo das Umleitungsschild hinzeigt, immer wieder Pilgerer zurückkommen und sind dermaßen begeistert und voller Jubel und Freude und berichten, was sie dort erlebt und gesehen haben und laden auch die Pilger aus Bamberg ein. Leute, dort müsst ihr hin, was wir erlebt haben. Dort ist wirklich Orientierung und dort ist wirklich der Mann, auf den man sich wirklich verlassen kann. Von dem man sagt, dass er der Stellvertreter Gottes ist. Der kann uns doch weiterhelfen. Und unsere Pilgerschaft aus Bamberg wird mehr und mehr nachdenklich und macht sich Gedanken, was ist jetzt los hier? Und dann machen sie sich folgende Gedanken und sagen, das müssen wir jetzt doch mal prüfen. Der Sache müssen wir doch jetzt mal auf den Grund gehen. Und immer wieder kommen neue Scharen zurück aus der Richtung, wo das Umleitungsschild hinzeigt. Leute, kommt, kommt mit, wir haben ihn gesehen. Der ist so einfach und so schlicht, der meint es wirklich gut mit den Menschen. Da meint es auch gut mit den Armen. Lasst euch einladen, geht mit uns in diese Richtung. Wir haben es doch selber erlebt. Da ist wirklich Himmel auf Erden. Was nun? Und unsere Pilgerschaft kommt zum Ergebnis, das Ganze müssen wir doch jetzt mal überprüfen. Und immer wieder kommen neue Pilgerscharen und wollen euch vergewissern und euch überzeugen und euch auch mit biblischen Texten im Glauben an diesen Umweg befestigen. Leute, dort ist doch der Stellvertreter und der Nachfolger des Petrus, dem der Herr Jesus was gesagt hat? Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen, meine Gemeinde. Nanu, was ist jetzt richtig? Sie schlagen nach. Matthäus 16, Vers 18 und lesen noch einmal. Bitte nehmen wir uns auch diese Zeit und lesen noch einmal, was wir vielleicht schon immer wieder und immer wieder auch gelesen haben, nicht zum ersten Mal. Aber jetzt wollen Sie der Sache auch mal auf den Grund gehen, um zu sehen, ob Sie wirklich diesen Umweg, diesem Schild Umleitung über Rom nachfolgen sollen und diesen Umweg gehen sollen. 16, 18 im Matthäus-Evangelium. Und ich, also Jesus, sage dir, dem Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Nanu, steht da wirklich so da? Neutestamentliche Aussage. Und immer wieder kommen Scharen aus der Richtung und wollen euch überzeugen, geht mit, das ist die richtige Richtung. Und jetzt sagen sich unsere Pilger aus Bamberg, der Sache müssen wir jetzt mal wirklich auf den Grund gehen. Bevor wir das jetzt im Einzelnen mal tun werden, wenn euch jemand mal fragen würde, vielleicht kommt er auch da mit katholischen Mitgläubigen ins Gespräch, was würdet ihr ihnen als Auslegung, als Antwort geben, wie ihr diesen Text versteht? Es steht ja so da, wir haben es ja gelesen, so steht es schwarz auf weiß da. Sagt ihr, es ist eine verkehrte Übersetzung? Oder was sagt ihr ihnen? Was sagt ihr ihnen?
Muss man einen Text mit dem anderen vergleichen?
Ja.
Weil es gibt viele Texte.
Ja. Da haben wir schon mal einen Grundsatz. Danke, Bruder Hoffmann, für diesen Hinweis. Es ist gefährlich, wenn man eine wichtige biblische Lehre allein auf einem Text aufbaut. Wenn ich noch zwei, drei weitere Texte diese Ansicht, diese Lehre begründen und untermauern, dann wird es irgendwo ein bisschen wackelig. Aber wenn eine Lehre wie die Lehre, dass Petrus der Fürst, der Apostel sei, nur auf einem Text fußt und dieser Text vielleicht auch noch anders verstanden werden kann, dann steht das Ganze auf einem wackeligen, sehr wackeligen Fundament. So, und wir machen uns jetzt mal die Mühe und gehen der Sache mal nach, bevor wir diesem Schild folgen, Umleitung über Rom. Noch sind wir dort, noch machen wir Pause, noch machen wir uns Gedanken anhand des Wortes Gottes und werden uns jetzt mal vergewissern, was eigentlich mit diesem Text gemeint ist. Liebe Geschwister, ich lade euch ein, dass wir zunächst mal denjenigen fragen, der angeblich der Fürst der Apostel gewesen sein soll. Wir fragen einfach mal Petrus, Petrus, wie hast du dich verstanden? Hast du dich wirklich als ersten Papst verstanden? Schlag bitte mal mit auf. Einiges weiter hinten im ersten Petrusbrief. Er hat ja zwei geschrieben. Zunächst mal im ersten Petrusbrief. Schlagen wir gleich mal Kapitel 1, Vers 1 auf. Da hat sich Petrus vorgestellt. Er führt sich ein als der Absender. Und jetzt gebt mal Acht, wie Petrus von sich spricht und schreibt. 1, Vers 1. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien und so weiter und so weiter. Also wie spricht Petrus von sich? Ein Apostel. Das ist uns auch klar gewesen, ohne dass wir es gelesen hätten. Gut. Schlagen wir mal seinen zweiten Brief auf und fragen mal dort nach, vielleicht erfahren wir hier mehr. Im zweiten Brief, ebenfalls Kapitel 1, Vers 1, Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben durch die Gerechtigkeit und so weiter. Also auch da nicht viel mehr als nur ein Apostel Jesu Christi. Noch einen Hinweis gibt uns der Apostel Petrus auf der gleichen Seite nach der Luther-Ausgabe, gehört noch zum ersten Brief, Kapitel 5, Vers 1. Da spricht Petrus von sich wie: Die Ältesten, gemeint sind da die Gemeindeleiter, Gemeindeältesten, wie sie auch hier bei euch da sind. Unter euch ermahne ich, der Petrus, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der auch ich teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, und so weiter. Petrus, lediglich ein Mitältester, so wie es andere Älteste und Gemeindeleiter gegeben hat, so bezeichnet sich Petrus wie auch nur als einen weiteren, einen Mitältesten. Habt ihr irgendwas gelesen, dass der Petrus von sich gesprochen, geschrieben haben sollte? Ich bin der Erste der Apostel, ich bin der Fürst der Apostel. Jetzt können wir sagen, ja gut, vielleicht war der Petrus so bescheiden, dass er diesen Tatbestand nicht so herauskehren wollte, dass er das vielleicht anderen überlassen hat. Na gut, wir fragen mal den Apostel Paulus. Lieber Apostel Paulus, was weißt denn du in deinen Briefen über den Apostel Petrus? Bitte schlagt mit auf im Galaterbrief, einiges weiter vorne, nach Korinther kommt Galater. Und dort schlagen wir mal im Kapitel 2 die Verse 7 und 8 auf, um zu sehen, wie der Apostel Paulus über seinen Mitstreiter Petrus gesprochen und geschrieben hat. Kapitel 2, die Verse 7 und 8. Dort sagt Paulus: Im Gegenteil, da sie sahen, dass mir anvertraut war das Evangelium an die Heiden, so wie Petrus das Evangelium an die Juden. 8. Denn der in Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt unter den Juden, der ist auch in mir wirksam gewesen unter den Heiden. Wer war, der in beiden wirksam war? Jesus durch seinen Geist. Seht ihr da irgendwo eine Rangordnung, dass Paulus den Petrus hier höher einstuft und ihm mehr Bedeutung beimisst? Paulus sagt nur, so wie Petrus unter den Juden wirksam war, so bin ich unter den Heiden nicht mehr. Wir gehen noch einen Vers weiter. Vers 9. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben, jetzt gebt acht, Jakobus und Kephas, das ist nämlich der Petrus, das hebräische Wort für den Kephas, für den Petrus, und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand, und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten. Wer war die tragende Säule der Gemeinde Jerusalem? Nach dieser Aussage des Apostels Paulus. Drei. Nicht nur eine, sondern drei. Jakobus, Kephas, der Petrus und ganz genau. Merkt ihr, dass das Neue Testament gar nicht so etwas hergibt, dass Petrus da so was ganz Besonderes gewesen sein soll? Aber eines müssen wir auch festhalten. Wer war denn der Sprecher? Mit einem modernen Wort gesagt, vielleicht auch der Manager der Zwölfe, der Macher, der Boss, der alles in die Hand genommen hat, der immer wieder auch so der Erste war, wenn es um knifflige Angelegenheit ging. Das war schon Petrus. Aber diese Führerrolle zunächst unter den Aposteln hatte keine weitere Auswirkung, dass er in der Folgezeit der Erste der Apostel gewesen sein sollte. Wenn anders, dann müssten wir irgendwie die Texte verkehrt verstanden haben oder wir haben vielleicht auch was übersehen. Vielleicht noch einen letzten Hinweis. Galater und dann kommt schon Epheserbrief, Kapitel 4, wo der Apostel Paulus noch einmal auf die Gemeinde zu sprechen kommt und auf die Struktur, auf den Aufbau der Gemeinde, Kapitel 4, die Verse 11 und 12. und er auch von verschiedenen Ämtern und Diensten und Gaben in der Gemeinde spricht. Das sagt er in Vers 11, er, also Jesus, hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Nur der allgemeine Hinweis, Jesus hat einige als Apostel eingesetzt. Und wiederum kein Hinweis, dass einer über den Aposteln herrschen sollte, dass einer der Oberapostel, der Hauptapostel gewesen sei. Und unsere Pilger aus Bamberg werden sich immer gewisser und kommen immer mehr zu dem Entschluss, dieses Hinweisschild Umleitung über Rom, ist es wohl von falschen Streckenposten aufgestellt? Aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben Petrus gefragt. Er wusste nichts, dass er der Fürst der Apostel sei. Wir haben Paulus gefragt. Er weiß nichts von einer Vorrangstellung des Petrus über all die anderen Aposteln. Jetzt fragen wir auch nochmal Jesus. Herr Jesus, wie hast denn du diese Aussage verstanden? Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. So, jetzt gehen wir der Sache nochmal wirklich auch vom sprachlichen Befund her auf den Grund. Ihr wisst ja, dass das Neue Testament in welcher Ursprache, Grundsprache geschrieben wurde? Griechisch. Und jetzt lese ich euch auch mal ein paar Brocken Griechisch hier mit vor, damit wir auch der Lösung immer näher kommen. Matthäus 16, Vers 18. Ich lese jetzt einmal, was nicht da steht. Manchmal lese ich in einer Predigt auch die Texte verkehrt, um deutlich zu machen, was nicht da steht. Bitte gebt Acht, was nicht da steht. Jesus sagt nicht, du bist Petrus und auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Oder steht es bei euch irgendwo? Dann wäre es eindeutig, steht aber nicht da. Da steht auch nicht, du bist Petrus und auf Petrus will ich meine Gemeinde bauen. Petros ist das griechische Wort für Petrus. Petrus lateinisch ist das gleiche, ne? Da steht nicht, du bist Petrus und auf Petrus will ich meine Gemeinde bauen. Ja, was steht denn dann da? Jetzt gebt mal Acht. Und jetzt müssen wir der Sache auf den Grund gehen. Da steht nämlich, du bist Petrus und auf diese Petra will ich meine Gemeinde bauen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Petros und Petra? Auch wenn Petrus was Felsiges heißt, heißt immer wieder auch der Felsenmann, heißt Petra auch der Fels. Jetzt müssen wir Folgendes machen, um wirklich auch zu einer Gewissheit zu kommen, was mit dieser Aussage aus Matthäus 16, Vers 18 gemeint ist. Jetzt gehen wir einfach mal ein paar Verse durch, wo dieses Wort Petra vorkommt. Erster Hinweis aus dem Munde Jesu, schlag bitte mit auf, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 7. Dort macht Jesus schon mal einen ersten Hinweis und gebraucht dieses Wörtchen Petra. Matthäus 7, dort lesen wir die Verse 24 und 25. Ihr kennt dieses Gleichnis vom Hausbau. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Petra baut. Da erscheint zum ersten Mal dieses Wörtchen Petra, auf den Felsen baut. Vers 25. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Petra gebaut. War auf Petra gebaut. Jesus sagte, du bist Petrus, aber auf Petra will ich meine Gemeinde bauen. Schon allein nach dieser Aussage werden wir in welche Richtung geführt? Das Ganze hat mehr mit Jesus zu tun, mit seinen Worten, mit dem Befolgen seiner Worte und nicht mit Petrus. Habt ihr irgendwas von Petrus gelesen? So, jetzt gehen wir nochmal weiter und fragen im Neuen Testament, wo kommt noch dieses Wörtchen Petra vor? Römer 9, Vers 33, wo der Apostel Paulus auch von Jesus als dem Fundament der Gemeinde spricht. Dort sagt er in Römer 9, Vers 33, ich lese mal Vers 32 mit, damit wir den Zusammenhang haben, da geht der Satz an. Der Apostel Paulus setzt sich hier mit der Werksgerechtigkeit des Judentums auseinander und sagt, warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Petra des Ärgernisses. Wer ist denn der Stein des Anstoßes, der Fels des Ärgernisses? Ist es Jesus oder Petrus? Eindeutig Jesus. Jetzt fragen wir auch mal Petrus selber. Er spricht vom gleichen Zusammenhang in seinem ersten Brief im Kapitel 2. Er spricht vom gleichen Zusammenhang, wo es hier um den Stein des Anstoßes geht. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 8, und fragen mal den angeblich Fürsten der Apostel, was er von diesem Stein des Anstoßes hält. 2, Vers 7, auch da fange ich im Vers vorher an. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist. Jetzt kommt 8. Ein Stein des Anstoßes und ein Petra des Ärgernisses. Was weiß der Apostel Petrus zu sagen über den Stein des Anstoßes und den Fels des Ärgernisses? Das ist nie und nimmer er, sondern Jesus, von dem hier im Zusammenhang die Rede ist. Und liebe Geschwister, noch einen letzten Vers, der so deutlich zum Ausdruck bringt, nachdem ich der Meinung bin, dass es hier schon deutlich genug ist, aber einen Vers, der es in einer Zeile zum Ausdruck bringt, wer und was Petra ist. 1. Korinther 10, dort macht Apostel Paulus einen Rückgriff auf die Zeit der Väter, auf das Alte Testament, wie sie dort alle durch das Meer gegangen sind und wie sie da befreit wurden. Und ich fange mal ab Vers 1 an bis Kapitel 10, ab Vers 1 im 1. Korintherbrief und dann gebt besonders 8 auf Vers 4. Das sagt Apostel Paulus nach der Luther-Ausgabe, habe ich hier die Überschrift, das warnende Beispiel Israels, weil sie doch immer wieder abgewichen waren und es nicht getan haben, was Gott verlangt hat und immer wieder auch untreu geworden sind. Damit will der Apostel Paulus sagen, liebe Gläubige im neuen Bund, gebt Acht, dass ihr nicht die gleichen Fehler macht. Denn das alles ist uns geschrieben zur Warnung, auf die das Ende der Welt gekommen ist. Ab Vers 1. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter, damit meint er nicht die leiblichen Väter, die Vorvorfahren, unter der Wolke gewesen sind und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden, durch die Wolke und durch das Meer. Und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen, und jetzt gebt Acht, und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen Petra, der ihnen folgte. Der Fels Petra aber war Christus. Wer ist Petra? Christus. Wie können wir dann Matthäus 16, Vers 18 verstehen? Du bist Petrus, aber auf Petra will ich meine Gemeinde bauen. Jesus sagt, auf mich, ich bin der Fels, Ich bin Petra. Alles andere wäre Unsinn. Die neutestamentliche Gemeinde auf einen Menschen aufzubauen, ist purer Unsinn. Er ist der Erlöser. Er ist der Retter und nicht Petrus. Und nachdem unsere Pilgerschaft aus Bamberg sich diese Mühe gemacht haben und studiert haben und nachgeforscht haben, was es denn da auf sich hat, auch wenn die da immer wieder in neuen Strömen aus der Richtung kommen, wohin dieses Umleitungsschild zeigt, Umleitung, klein eingedruckt unten über Rom, und immer wieder begeistert sind, wir haben ihn gesehen, der meint so gut, ein solcher einfacher, demütiger, schlichter Mann, der es wirklich gut meint mit den Menschen, sagen sich unsere Pilgerer aus Bamberg, nein, danke, diese Umleitung gehen wir nicht. Wir bleiben auf dem Weg, den der Herr mit uns begonnen hat. Er ist der Anfänger, er ist auch der Vollender des Glaubens. Er sagt von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Liebe Geschwister, vielleicht ist die Zeit noch nicht ganz so reif, um auch die Brisanz, die Bedeutung dieses Zusammenhangs hier einzuordnen. Aber ich persönlich bin überzeugt, nach all dem, was uns das Neue Testament noch an prophetischen Aussagen, besonders in der Offenbarung, zeigt, und ihr seid ja auch Kenner dieser Zusammenhänge, wird auch diese Frage, ob wir die Umleitung gehen sollen oder nicht, mehr und mehr zu einer zukünftigen Auseinandersetzung werden, zu einer Herausforderung werden, wo die Christen scharenweise eingeladen werden, bitte geh doch diesen Weg, dort ist doch der Garant der Einheit, dort ist doch der Nachfolger dessen, dem der Herr Jesus zugesagt hat, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Richtig, steht so da, du bist Petrus, aber Jesus sagt, auf mich, auf Petra, da werde ich meine Gemeinde aufbauen. Möge euch Gott in all den zukünftigen Herausforderungen, auftretenden Spannungen, immer wieder auch die Festigkeit, die Treue zu ihm, zu seinem Wort geben, immer wieder auch genügend Einblick in sein prophetisches Wort, damit wir uns unterwegs nie und nimmer von falschen Streckenposten abbringen lassen, sondern den Weg gehen, den uns dann der Herr Jesus gezeigt hat. Ich bin der Weg und sonst niemand. Gott segne euch. Amen.